Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Mein Name ist Petra Lünen und heute geht es um die brandneue Leitlinie kolorektales Karzinom. Heute, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, befindet sich die Leitlinie in der Konsultationsphase, also in der letzten Runde vor der Veröffentlichung. Wenn Sie den Podcast hören, finden Sie die Leitlinie vielleicht schon in der finalen Version, auf jeden Fall aber auf unserer Webseite, die wir in den Shownotes verlinken. Mein Gesprächspartner heute ist Christian Pox, der gemeinsam mit Matthias Ebert aus Mannheim die Leitlinie koordiniert hat. Herzlich willkommen, Christian.
Vielen Dank, Petra.
Ich freue mich, dass wir uns zum zweiten Mal sehen, Podcast-Profis, wie das gerade schon angeklungen ist. Christian, die Leitlinie kolorektales Karzinom hat nach wie vor einen extrem hohen Stellenwert und ich bin auch sicher, dass die mit viel Spannung erwartet wird. Trotz Vorsorge und Früherkennung bleibt es eben die häufigste Tumorerkrankung, auch wenn wir gerade neue Zahlen gesehen haben, dass die Vorsorgekoloskopie wieder Fahrt aufgenommen hat. Der Stellenwert der Leitlinie bleibt unverändert hoch und du begleitest die Leitlinie bereits seit 2009, damals gestartet und initiiert von Wolf Schmiegel. Ich glaube, den müssen wir an dieser Stelle unbedingt auch nochmal erwähnen. War die kolorektale Karzinomleitlinie eine der ersten S3-Leitlinien überhaupt? Ich würde ganz gerne dich am Anfang fragen, bevor wir so ein bisschen in die Therapie des kolorektalen Karzinoms einsteigen. Kannst du uns nochmal einen Überblick und vielleicht auch einen emotionalen Bericht geben, 2009 bis heute, was waren so für dich die Highlights, wie hat die Leitlinie sich inhaltlich und strukturell entwickelt?
Ich widerspreche dir nur ungern, aber die Leitlinie gibt es tatsächlich seit 1999.
Okay.
Und wir sind die erste onkologische S3-Leitlinie gewesen und da muss man wirklich Wolf Schmiegel wieder ganz großen Tribut zollen, denn das ist ihm zu verdanken, weil er schon sehr früh erkannt hat, wie wichtig dieses Thema ist und man das halt so eine Leitlinie ist und man eine evidenzbasierte Leitlinie braucht. Und das hat er sehr früh erkannt und dann auch umgesetzt. Und wenn ich mir noch vergleiche, wie das am Anfang war, dann waren die S3-Kriterien bei weitem noch nicht so streng, wie sie es jetzt sind. Das ganze System hat sich entwickelt, was auch gut so ist, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Weil wir dadurch natürlich jetzt eine viel klarere und auch einheitlichere Struktur haben, als wir das 99 hatten. Da war doch vieles so, ein bisschen handgestrickt, hatte man manchmal das Gefühl. Und einige Sachen kann man auch im Nachhinein gar nicht mehr so nachvollziehen, warum wir damals gesagt haben, dass die erste Vorsorgekoloskopie mit 55 Jahren erfolgen soll. Mhm. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen, warum wir das so entschieden haben. Aber wir haben das entschieden und wie wichtig so eine Leitlinie ist, deshalb mache ich das auch gerne noch, auch wenn es viel Arbeit ist, zeigt sich halt daran, dass doch eine ganze Reihe von auch Gesetzen durch die Leitlinie befördert wurden. Und sagen wir, machen wir uns mal nichts vor. Einer der Gründe, warum wir heute die Vorsorgekoloskopie haben, ist die Leitlinie. Weil die Vorsorgekoloskopie fing ja dann auch mit 55 initial an, die erste, die man machen konnte. Das hat sich jetzt zum Glück geändert in der Zwischenzeit, aber Grundlage war die S3-Leitlinie. Und deshalb glaube ich oder habe ich auch gesehen, dass man mit so einer Leitlinientätigkeit doch auch was erreichen kann. Und das ist etwas, was einfach, wo man sieht, Mensch, das hat doch Früchte und deshalb mache ich das auch gerne weiter, auch wenn das viel Arbeit nach wie vor erfordert. Und emotional, ja, man hat einfach gesehen, es ist viel komplexer geworden. Wir haben mittlerweile mehr Abschnitte als früher, aber man muss halt diesem großen Thema auch, muss man ja auch Rechnung tragen. Und deshalb finde ich es gut, dass wir jetzt auch zum Beispiel ein Pathologiethema dabei haben, weil die Pathologie mit der Molekularbiologie ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Also ich kann, wenn du mich so fragst, die Highlights, wenn man die ganze Entwicklung in der Medizin und auch in der, gerade in der Onkologie sieht, dann hat sich so viel getan und das spiegelt sich in der Leitlinie wieder. Ich finde, das kann man sehr gut sehen. Und man muss auch fairerweise sagen, es ist nicht alles evidenzbasiert, was wir machen. Zum Beispiel die Nachsorge, die Datenlage dafür ist nicht gut. Trotzdem brauchen die Menschen etwas, womit man sie an die Hand nimmt. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschaffen. Und es ist schön, wie man dann auch sich doch in der Regel gut einigen kann auf Empfehlungen. Also auch das ist etwas, man wächst ja zusammen, es sind ganz unterschiedliche Charaktere dabei, unterschiedliche Fachrichtungen und das, glaube ich, führt auch dazu, dass wir doch gefühlt zumindest eine recht hohe Akzeptanz bisher der Leitlinie gehabt haben und ich hoffe auch weiterhin haben.
Also auf jeden Fall, ich kann das nur untermalen. Ich bin jetzt ganz peinlich berührt, 1999 natürlich und ich habe diese Zahl auch in einem eigenen Vortrag. Ich weiß nicht, 2009 vielleicht ist das dann ein bisschen auch die methodische Entwicklung der AWMF, die ich da so ein bisschen im Hintergrund habe, die systematische Literaturrecherche, die natürlich nicht von Anfang an dabei war, die jetzt eine große Rolle spielt, wo du sagst, die Leitlinie entwickelt sich weiter. Vielleicht noch ganz kurz, dieses Jahr waren ja auch erstmals die Allgemeinmediziner mit dabei, soweit ich weiß. Auch, glaube ich, ein großer Schritt wieder in die Richtung, die Leitlinie auch in alle, in die Durchdringung mit der Primärversorgung zu bringen. Ich glaube, ein besonders dynamisches Feld ist die Entwicklung der adjuvanten und neoadjuvanten Therapien. also insbesondere der kurativen Therapien. Das soll heute so ein bisschen unser Thema sein und natürlich auch die molekularbiologischen Erkenntnisse. Ich erinnere jetzt mal an die Publikation im New England Journal of Medicine 2022, 100%ig Remission nach Immuntherapie. Da haben alle den Atem angehalten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Leitlinie jetzt wirklich mit Spannung erwartet wird. Was steht denn jetzt genau drin? Was an Neuerungen ist in die Leitlinie gekommen? Jetzt würde ich gerne starten mit dem Kolonkarzinom und der kurativen Therapie beim Kolonkarzinom. Und da ist natürlich die Mismatch-Repair-Defizienz oder die Mikrosatelliteninstabilität nur bei 10% der Patienten spielt eine Rolle. Deswegen würde ich ganz primär einfach auf die Therapie der Patienten zu sprechen kommen, die eben nicht von einer Genmutation betroffen sind. Wir fokussieren also auf die Patienten, die keine Mismatch-Reparaturdefizienz oder keine Mikrosatelliteninstabilität haben. Kannst du vielleicht die Therapieprinzipien erstmal für die adjuvante Therapie beim Kolonkarzinom für uns zusammenfassen?
Klar, gerne. Adjuvanz bedeutet ja erstmal primär, der Patient ist geheilt. Das heißt, wir reden hier in der Regel durch die Operation, ist der Patient geheilt. Und eine Adjuvanz, so hat ja dann das Ziel, dass wir versuchen, Mikrometastasen, die aufgetreten sind oder die auftreten könnten, vorhanden sind, dass man versucht, die durch eine zusätzliche, bisher Chemotherapie zu behandeln, um einfach das Rezidivrisiko zu senken. Und ganz entscheidend für die Heilungschancen des Patienten ist einfach das Stadium bei der Erstdiagnose. Und im Stadium 1, also das heißt T1 oder T2, sind die Heilungschancen nahezu 100%. Und das ist etwas, was sehr erfolgreich ist. Und da eine adjuvante Therapie zu machen, das macht überhaupt keinen Sinn. Deshalb wird das auch nicht gemacht, weil man muss ja immer Kosten-Nutzen-Analysen führen. Im Stadium 2 ist es schwieriger. Das bedeutet T3, T4 ohne Lymphknotenmetastasen. Da gehe ich, glaube ich, später mal ein, weil einfacher ist es im Stadium 3. Das sind die Patienten, die Lymphknotenmetastasen haben, von denen wir wissen, dass sie ein erhöhtes Rückfallrisiko haben. Und das ist ganz abhängig davon, was für ein Stadium das jetzt ist, nochmal ob ein T2, ein T3, sodass man das nicht pauschalisieren kann. Aber wir wissen einfach, dass ungefähr 25%, wenn man jetzt die ganze Gruppe im Stadium 3 sieht, mindestens einen Rückfall bekommen würde, wenn man nichts tut. Das heißt aber auch, dass die Mehrzahl der Patienten auch durch die Operation geheilt wird. Aber wir wissen, dass die Adjuvanz einfach das Ganze nochmal unterstützt. Und das ist der Grund, warum wir das machen. Und wir haben das lange gemacht mit 5-FU und Folinsäure. Und man kann sagen, es gibt gute Daten, dass wir dadurch das Gesamtüberleben dieser Gruppe im Stadium 3 um 12-15% verbessert haben. Absolut. Nicht relativ, sondern absolut. Und das ist wirklich, muss man sagen, das ist ein Pfund. Dann hat man im Laufe der Zeit gesehen, dass man das vielleicht noch verbessern kann, weil es immer noch Rezidive gab. Dann hat man Oxaliplatin dazu genommen. Das kann man machen mit infusionalen 5-FU oder mit Tabletten, was wir ehrlicherweise bevorzugen, weil der Patient dafür keinen Port benötigt. Und dadurch kann man das Ganze nochmal absolut um ungefähr 6% das Überleben verbessern. Dann war der nächste Schritt, wie lange müssen wir es machen? Weil Oxaliplatin hat halt eine Hauptnebenwirkung, dass es eine Polypneuropathie macht, was für die Patienten sehr unangenehm ist, weil man dann einfach Missempfindungen hat, die teilweise zwar verschwinden, aber ein bisschen was kann auch nachbleiben. Und ich sage immer so, ich habe jetzt gerade einen Patienten, der ist Oralchirurg und da ist das schon ein wichtiges Thema, weil der will ja auch weiterarbeiten. Ne? Denn er ist ja per se erstmal gesund und da muss man dann Kompromisse finden. Und da war die Frage, 6 Monate, wie wir das erst einmal gesagt haben, und da gibt es jetzt gute Daten, die gezeigt haben, dass für so Niedrigrisikopatienten, das sind Patienten mit dem T3, N1, dass man da auch ohne weiteres, dass 3 Monate genauso gut sind wie 6 Monate. Und machen wir uns nichts vor. Die wenigsten Patienten haben bisher schon in der Adjuvanz 6 Monate Oxaliplatin-Therapie überhaupt durchgehalten, sodass wir häufig sowieso nach 3 Monaten das beendet haben und nur noch 5-FU-Mono gegeben haben. Das ist ein Meilenstein. Und jetzt ist dann, und das muss man abwägen, und das macht es so interessant, kann man noch was weiteres verbessern, das wissen wir nicht. Man hat dann versucht, auch Antikörper, also Bevacizumab oder andere dazu zu geben. Das hat aber interessanterweise nichts gebracht, sodass der Standard für die adjuvante Therapie im Stadium 3 ist und bleibt eine oxaliplatinhaltige Therapie mit 5-FU. In der Regel sage ich mit CAPE verbunden, also CAPOX, passt ja auch zu meinem Namen. über 3 Monate. Es bringt etwas mehr, wenn man 6 Monate macht, insbesondere wenn man T4-Tumore hat. Aber auch da muss man wieder abwägen. Der absolute Gewinn ist unter 1%. Sodass ich fairerweise sagen muss, wir das heutzutage fast kaum noch Patienten über 6 Monate das geben, sondern in der Regel das für 3 Monate geben. Und auch bei dem Oralchirurg, der zum Beispiel einen T4N1-Tumor hatte, der hat jetzt 3 Monate Carbox voll und bekommt jetzt nur Capecitabin Mono noch für 3 weitere Monate. Sodass die 6 Monate als Gesamtzahl schon auch wichtig sind für diese Gruppe.
Also klare Empfehlung für Stadium 3 und insbesondere auch engmaschige Überwachung bei Eicoxaliplatin. Wie reagiert der Patient? Jetzt hattest du eben schon gesagt, Stadium 2 ist nochmal ein Sonderfall. Da positioniert die Leitlinie sich deutlich vorsichtiger. Vielleicht kannst du uns da nochmal mit reinnehmen in das Thema.
Ja, das ist so, dass da das Rezidivrisiko geringer ist. Es gibt schon Risikogruppen. Das sind zum Beispiel die T4-Tumore, also NT4, N0. Das sind auch die, die im Notfall operiert worden sind oder wo man nicht genug Lymphknoten hat. Aber insbesondere die T4-Tumoren, wissen wir, die haben schon ein erhöhtes Risiko. Mhm. Aber die gesamte Gruppe, zum Beispiel in T3N0, hat ein relativ geringes Rezidivrisiko. Und da ist der Nutzen der adjuvanten Chemotherapie über die gesamte Gruppe im Stadium 2 beträgt 3 bis maximal 5%. Und das ist natürlich viel weniger als im Stadium 3. Und da muss man sich fragen, lohnt es sich dann für den Einzelpatienten? Weil die Number Need to Treat sehr hoch ist und auch eine Therapie mit Capecitabin Mono macht natürlich Nebenwirkungen. Das muss man immer berücksichtigen, sodass wir dort gesagt haben, dass im Stadium 2 das generell angeboten werden kann.
Welchen Stellenwert hat denn die Liquid Biopsy oder der Nachweis von zirkulierender Tumor-DNA?
Der Nachweis von zirkulierender Tumor-DNA ist ein weiterer Risikofaktor, wie wir gelernt haben. Das heißt, wenn nach der Operation noch DNA nachweisbar ist, haben die Patienten ein höheres Rezidivrisiko. Mhm. Wenn DNA nicht nachweisbar ist, die cDNA, dann ist das Risiko geringer. Mhm. Die scheinen dann auch mehr von einer adjuvanten Chemotherapie zu profitieren. Man muss aber fairerweise sagen, dass die Datenlage noch nicht so eindeutig ist, als dass wir da eine klare Empfehlung machen. Zumal die cDNA-Messung nicht ganz einfach ist und noch nicht, auch das muss man eher fairerweise sagen zurzeit, noch nicht in allen Fällen so gut standardisiert ist, als dass man da jetzt eine ganz klare Empfehlung aussprechen kann.
Was ist mit dem Zeitpunkt, wenn du das bestimmen lässt, direkt dann postoperativ oder wartest du erstmal die Therapie ab, die adjuvante Therapie ab?
Nein, wenn man das als Entscheidungsgrundlage im Stadium 2 haben möchte, würde man das so 2 bis 4 Wochen nach der Operation abnehmen. Dann würde man gucken, aber nochmal, das ist bisher keine Kassenleistung, es ist nicht standardisiert, also das ist schon bisher schwierig, sich zu überlegen, wo man das genau einsetzt. Es gibt aber andere Kriterien, wo man schon eher geneigt ist, auch im Stadium 2 zu sagen, dass eine Chemotherapie Sinn machen könnte, eine Adjuvante. Das sind zum Beispiel die T4-Tumore. Also da empfehlen wir das den Patienten auch, weil wir wissen, es gibt zumindest so retrospektive Daten oder Subgruppenanalysen, dass die auch ein erhöhtes Risiko haben und dass der auch ein gewisser Nutzen von der adjuvanten Chemotherapie dann aber mit Capecitabine in der Regel mono gegeben ist.
Also vielleicht Take-Home-Message, adjuvante Therapie Stadium 3 wie gehabt, zusätzlich Oxaliplatin Stadium 2, Diskussion im Tumorboard, abhängig auch von Risikofaktoren, die du gerade genannt hast, T4-Tumor, Notfallsituation oder eben zu wenig Lymphknoten, unklare Tumorsituation. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so sagen. Aber jetzt kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Faktor, den wir bisher ganz außen vor gelassen haben. Wir müssen uns den individuellen Patienten angucken. Das ist ja kein Kochbuch in dem Sinne, sondern bis wann macht es überhaupt Sinn, eine adjuvante Chemotherapie durchzuführen? Und das ist etwas, wo wir auch dazu gelernt haben. Denn auch Ältere profitieren von einer Chemotherapie. Und ich glaube, man muss abwägen, wie ist der Allgemeinzustand des Patienten, der ECOG. Und wenn der Patient einen sehr guten Allgemeinzustand hat, dann würde ich auch einer 80-Jährigen heutzutage eine adjuvante Therapie im Stadium 3 empfehlen, dann aber in der Regel mit Capecitabin. Jetzt ist die Frage, bis wann setzen wir den Oxaliplatin ein? Und da hieß es immer bis 70. Aber jetzt muss man sich überlegen, machen wir jetzt 6 Monate Capecitabin bei jemandem oder machen wir vielleicht 3 Monate Carpox, also Oxaliplatin mit CAPE? Und auch das würde ich wieder abhängig machen. Wir haben 75-Jährige, die fit sind. Auch da kann man nachweisen, es gibt einen gewissen Nutzen. Nur die Nebenwirkungsrate scheint höher zu sein, sodass man da aufpassen muss. Das heißt, und das ist ja auch wieder das Positive, trotz Leitlinie, wir brauchen immer noch den Arzt oder die Ärztin, die mit dem Patienten bespricht, was jetzt wirklich individuell sinnvoll ist. Denn das kann man nicht so pauschal sagen. Es gibt auch 60-Jährige, die so multimorbide sind, wo man einfach sagen muss, die profitieren wahrscheinlich nicht von einer Chemotherapie und leiden nur unter den Nebenwirkungen.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über die adjuvante Therapie gesprochen. Und ich glaube, was aber alle mit Spannung erwarten ist, wie positioniert ihr euch denn zur neoadjuvanten Therapie beim Kolonkarzinom Stadium 2 und 3? Kontrovers diskutiert, sehr unklare Studienlage. Machen oder nicht machen? Und bei wem und wie?
Gute Frage. Und wir positionieren uns so in der Leitlinie, dass wir sagen, dass nach einer Diskussion im Tumorboard das individuell durchgeführt werden kann. Und die Frage ist dann, wer profitiert davon? Und das ist etwas, da gibt es 2 Studien, unter anderem die Foxtrot-Studie fürs Kolonkarzinom aus Großbritannien. Und die haben das so gemacht, dass sie 2 Zyklen Vollfox, selten auch Carpox gegeben haben und dann nach 4, 6 Wochen operiert haben. Was konnten die Kollegen zeigen am großen Studienkollektiv? dass man tatsächlich die Lokalrezidiv, also dass die R0-Rate höher war. Das war dann 94,5 statt 88,6%. Und dass man auch zeigen konnte, dass das Disease-Free Survival nach 2 Jahren besser war. Das war auch signifikant. Aber das ist so nicht ganz einfach. Das hat mehrere Probleme. Zum einen ist die R0-Rate in dieser Studie wirklich schlecht. Also das ist etwas, wo ich sagen würde, das haben wir in Deutschland, da sind wir in Deutschland generell besser. Und nach 2 Jahren, das Disease-Free Survival ist auch so ungewöhnlich. Normalerweise macht man nach 3 Jahren. Also das hat so ein gewisses Geschmäckle. Also es gibt prinzipiell, kann es Sinn machen und für wen macht es jetzt meiner Meinung nach Sinn? Das sind Patienten, wo das Karzinom lokal so fortgeschritten ist, dass eine R0-Resektion nicht sehr wahrscheinlich ist. Mhm. Und bei diesen Patienten macht eine neoadjuvante Chemotherapie, dann in der Regel mit Folfox oder mit Carpox, sind die freisten modifizierten Zyklen. Mhm. Jetzt in der Foxford-Studie haben die 2 gemacht. Wir würden immer 4 oder 6 machen, muss ich ehrlicherweise sagen. Da laufen derzeit auch Studien, die das untersuchen, auf die wir noch warten müssen. Aber für die macht es meiner Meinung nach Sinn, sodass wir in der Tumorkonferenz besprechen, ob der Chirurg sagt, das kriege ich gut raus, oder wo er sagt, ich habe Bedenken. Mhm. Und wenn er Bedenken hat, machen wir das. Aber in der Regel sehe ich den Stellenwert eher so, dass der Hauptschwerpunkt nach wie vor die adjuvante Therapie ist und der Chirurg primär im Vordergrund steht. Aber es gibt Daten, die zeigen, nur, und das muss man ganz klar wissen, man muss, bevor man eine neoadjuvante Therapie mit Carpox oder mit Folfox macht, den Mikrosatellin-Instabilitätsfaktor messen, Status messen. Mhm. Weil wenn die Patienten instabil sind, dann konnte die Studie sehr schön zeigen, dann profitieren die überhaupt nicht von der Chemotherapie. Mhm. Dann hat man nur Nebenwirkung und keine Wirkung. Mhm. Das heißt, das ist unabdingbar, sodass das eine Voraussetzung ist, dass man das überhaupt machen sollte. Also ich glaube nach wie vor, das wird nicht so einen Riesenstellenwert beim Colon haben, aber es hat einen gewissen Stellenwert bei den lokal fortgeschritten, wo man sagt, der Chirurg tut sich schwer, das überhaupt sehr sicher R0 operieren zu können. Mhm. Jetzt kommen wir aber zu einem weiteren Thema. Was ist bei denen, die instabil sind? Und da gibt es eine schöne Studie aus den Niederlanden, die NIE-Studie, die gezeigt hat, dass wenn man 2-mal eine Immuntherapie gibt, das war in diesem Fall, sag ich mal, Nivolumab, und das erste Mal war noch Ipilimumab dazugegeben worden, dass die, wenn sie dann operiert werden, schon sehr häufig angesprochen haben. Und zwar in 68% gab es sogar eine vollständige Remission.
Jetzt sind wir aber schon bei den Mismatch-Repair-Defizienten und Mikrosatelliten-Instabilen. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, das ist eine super Überleitung zum nächsten Thema, weil ich würde mich jetzt gerne dieser Gruppe im Allgemeinen nochmal widmen. Und ich würde aber einmal vorab sagen, ihr empfehlt ja diese Untersuchung auf Mismatch-Repair-Defizienz und Mikrosatelliten-Instabilität primär bei jedem Patienten mit kolorektalem Karzinom. Und für das Kolonkarzinom hat ja auch die Tatsache, dass ich eine Instabilität oder Defizienz nachweise, einen Effekt auf die, nicht nur auf die neoadjuvante Chemo oder eine Bedeutung dafür, ob ich eine neoadjuvante, aber auch eine adjuvante Chemotherapie auswähle, oder? In beiden Fällen würdet ihr doch sagen, eher Zurückhaltung oder gar nicht. Wie würdet ihr das
sehen? Ja, das ist schwierig. Also in der Adjuvanz ist es so, da wollte ich jetzt nicht drauf gehen, weil wir dann noch zu diesem Thema kommen wollten. Ja. Aber im Stadium 2 muss man das auf jeden Fall auch machen, bevor man eine adjuvante Chemotherapie durchführt. Mhm. Weil auch da wissen wir, dass die instabil sind, und das sind ja so ungefähr 10-15%. Mhm. Die profitieren nicht von einer adjuvanten Chemotherapie. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, die sollten im Stadium 2 keine adjuvante Chemotherapie bekommen. Mhm. Im Stadium 3 wird das derzeit untersucht, ob man vielleicht denen auch eine Immuntherapie gibt. Derzeit ist der Standard im Stadium 3 bei Mismatch-Defizienz, MSI-High, das ist ja mal das Einfache, ist der Standard nach wie vor die Chemotherapie. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das ändert, aber da laufen derzeit Studien. Mhm. Das ist aber noch zu früh, dem vorweggreifen zu wollen.
Aber das heißt, in jedem Fall Untersuchung auf MSI, und bei der Adjuvanz im Stadium 2 würde man dann komplett verzichten auf eine adjuvante Therapie, wenn ich die Instabilität nachweise. Und im Stadium 3 bleibe ich noch bei der Chemo, weil die Daten noch nicht da sind im Grunde genommen.
Und richtig, aber die werden wir die nächsten Jahre, das ist ja das Schöne, Medizin ist im Fluss, deshalb macht sie auch so viel Spaß. Ja. Wir werden das in den nächsten Jahren sehen, und ich könnte mir, das ist meine Vermutung, aber ich kann es nicht beweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei diesen Fällen auch im Stadium 3 vielleicht die Immuntherapie doch besser sein kann und weniger Nebenwirkungen macht als die Chemotherapie. Aber nochmal, das wissen wir nicht, das wird untersucht. Ja. Aber das werden wir in den nächsten Jahren, werden wir auf diese Frage eine Antwort bekommen.
Und jetzt doch nochmal, wenn ich also eine MSI-High habe, einen Patienten oder einen Tumor mit MSI-High habe, dann würdet ihr wann die Immuntherapie empfehlen?
So, das ist jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen. Ja. Beim Kolonkarzinom ist es so, wenn ich einen MSI-High-Patienten habe, dann ist ja die Frage, soll ich jetzt die neoadjuvante Therapie machen, wie die Holländer es in der NIE-Studie untersucht haben? Mhm. Und die Ergebnisse sind erstmal gut, aber Jetzt machen wir uns mal nichts vor, so ein Kolonkarzinom, was ich gut operieren kann, muss ich da vorher eine Therapie machen? Das ist unklar, weil die Patienten ja eine sehr gute Prognose haben. Das ist anders als beim Rektumkarzinom, weil das auf die Lebensqualität ja häufig doch eine deutliche Einschränkung hat. Das ist ja beim Kolonkarzinom zum Glück häufig nicht so. So, und da ist es auch so, dass wir in der Leitlinie empfehlen, dass bei Patienten, die Mikrosatellin instabil sind, also die einen Mikrosatellin instabilen Tumor haben, dass man nach Besprechung in der Tumorkonferenz, im Tumorboard, eine neoadjuvante Therapie durchführen kann. Wann würden wir das machen? Wir würden das ehrlicherweise analog wieder machen zu den mikrosatellinstabilen Tumoren. Das heißt, wir würden, wenn das ausgedehnte Tumore sind, würden wir nur das dann machen. Es ist auch gerade schwierig, das Staging vorher, und wir machen ja mittlerweile CTs bei diesen Patienten, aber das CT ist von der Genauigkeit her nicht eindeutig. Das ist nicht so gut wie das MRT beim Rektum. Warum? Weil wir nicht immer genau die Tumorausmaße sehen können und vor allen Dingen nicht sehen können, ob Lymphknoten befallen sind. Und gerade bei den instabilen Tumoren haben die häufig eine ausgeprägte Immunantwort, sodass der Tumor häufig größer erscheint und die Lymphknoten befallen erscheinen, obwohl sie es gar nicht sind. Und wenn die nicht befallen sind, muss man ganz klar sagen, haben die Patienten im Stadium 2 eine exzellente Prognose, insbesondere wenn sie mikrosatellin instabil sind. Dann brauchen die in der Regel gar keine adjuvante Therapie, sodass das Risiko der neoadjuvanten Therapie ist, dass ich einen Teil von Patienten behandle, die ich überhaupt nicht mit einer Chemo- oder Immuntherapie behandeln müsste. Das darf man nicht vergessen. Und auch die Immuntherapie, auch wenn sie weniger Nebenwirkungen macht als die Chemotherapie, ist ja nicht so, dass sie keinerlei Nebenwirkungen macht. Und insbesondere auch so Sachen wie die Colitis sind schon für die Patienten einschränkend. Das darf man bei der ganzen Sache bitte nicht vergessen.
Ja, wir haben schon unsere Zeit für den Podcast ausgeschöpft. Also die Leitlinie, das habe ich in der Vorbereitung gemerkt, die gibt, glaube ich, Stoff für 10 Podcasts. Heute haben wir das Kapitel multimodale kurative Therapie beim Kolonkarzinom behandelt. Vielleicht, Christian, zum Abschluss nochmal, was sind für dich die wichtigsten Take-Home-Messages für die kurative Therapie Kolonkarzinom? Und dann können wir unseren Hörern aber versprechen, dass wir ganz schnell auch einen Podcast zum Rektumkarzinom aufnehmen und dann auch dazu alle Fragen ausführlich beantworten. Also Take-Home-Messages, die Highlights für die Therapie beim Kolonkarzinom.
Neoadjuvanz sinnvoll bei lokal fortgeschrittenen Tumoren. Davor muss man aber wissen, und das sollte man jetzt haben, weil wir das fordern, immer den Mikrosatellin-Stabilitätsstatus, also ist er instabil oder nicht, davon hängt die Therapie ab. Immer noch sind die Mehrzahl der Patienten ohne vorherige Therapie beim Kolonkarzinom durch eine Operation geheilt. Das muss man wissen. Und dann muss man entscheiden, mache ich eine adjuvante Therapie, und dafür ist das UICC-Stadium nach wie vor und der Allgemeinzustand des Patienten entscheidend. Und da hängt dann davon ab, wie es dann weiter vorgeht. Und das steht genau in der Leitlinie, und ich glaube, das ist wirklich, ist uns gut gelungen. Und neu als mögliches Kriterium, wo man sich noch überlegen kann, eine adjuvante Therapie im Stadium 2 zu machen, ist die cDNA. Aber da brauchen wir, glaube ich, noch mehr Daten, und hoffentlich wird es irgendwann auch bezahlt, dass das Ganze dann in die Regelversorgung übergehen kann.
Da müssen wir gleich den Jörg Albert nochmal mit einbinden, dass der sich auf dieser Ebene auch schon gleich um die Abrechnung bemüht. Da geht es ja, glaube ich, auch um den Mutationsnachweis vor der Therapie im Stadium 4. Da gibt es dann, glaube ich, auch noch Bedarf, dass das System sozusagen das, was das System anbietet, so ein bisschen hinterherhinkt zwischen dem medizinischen Wissen, was wir haben. Christian, bis hier erstmal herzlichen Dank. Das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr ausführlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Rektumkarzinom folgt und auch noch einiges mehr. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen, und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.